Wir nehmen uns wieder Zeit, um hineinzuschauen in den Johannes und haben schon so manches gesehen. Und ich habe hier und da schon gehört, dass man miteinander auch die Dinge nochmal nachbespricht, nochmal nachliest. Und das freut mich sehr, weil ich denke, darin liegt wirklich der größte Gewinn. Gerade wenn die Dinge auch so vielfältig sind und dicht sind, dass man sie nochmal auch im Gespräch nacharbeitet, dann setzt sich das auch anders fest. Und dann ist mein Tipp immer, dass nur das, was ich weitergegeben habe, ich auch für mich wirklich gewonnen habe. Das ist ein geistliches Prinzip. Das heißt, ich ermutige euch, irgendwo Möglichkeiten zu suchen, das, was ihr hier hört, auch bei einer nächsten Gelegenheit mal weiterzugeben. Vielleicht mal einen Hauskreisabend zu machen mit einer Einleitung zum Johannes und einfach weitergeben, zusammenfassen, was man gelernt hat. Das ist dann für einen selbst auch der größte Gewinn. Und wir folgen immer so ein bisschen gedanklich auch der Gliederung. Ich denke, es tut mit euch das, was es mit mir auch tut, dass es jeweils auch mir einfach hilft, die Dinge in einer gewissen Ordnung auch zu sehen, den Überblick zu bewahren, die Dinge im Kontext auch zu lesen. Das soll der Sinn der Übung sein, dass wir den Johannes auch so ein bisschen in seiner Ordnung verstehen und nachvollziehen. Und wir haben gesehen, dass wir immer noch in dem Bereich sind, wo Jesus sich offenbart. Er zeigt sich der Welt. Ja, die Welt muss diesen Jesus kennenlernen. Das ist wichtig. Und Johannes, haben wir gesehen, wendet sich ja auch nicht an die kleine Minderheit der Juden, sondern er wendet sich an an die griechischen Zuhörer, an die hellenistischen, sagt man dazu, an die nichtjüdischen. Und will die auch mit diesem Jesus vertraut machen, muss aber dann auch über manche jüdische Hintergründe reden, weil du kriegst diesen Jesus nicht ohne seine jüdischen Hintergründe und auch nicht ohne die geografischen Details. Deshalb muss Johannes immer wieder auch gewisse Erklärungen einfügen, damit die Welt auch versteht, was sie da sieht. Und gleichzeitig werden die Juden wahrscheinlich auch, die mit dem alttestamentlichen Hintergrund sehr vertraut waren, manches umso tiefer auch nochmal verstehen. Also da hat Johannes unglaublich viele Ebenen. Er versteht es in seiner Weise, das unterschiedlichste Publikum anzusprechen. Das hat mir ein alter Kirchenvater gesagt, die Heilige Schrift ist phänomenal. Sie ist flach genug, damit ein Kind darin baden kann oder planschen. Und tief genug, damit ein Elefant darin baden kann. Und beides trifft zu für Johannes. Johannes lässt sich ja unglaublich gut lesen. Deshalb geben wir Johannes ja auch gern weiter an Leute, die Anfänger beim Bibellesen sind. Ja, wir haben ja einen Grund dafür. Warum geben wir Johannes so gerne weiter? Weil er einfach gut lesbar ist. Weil es sich einfach liest. Und warum kann man da schöpfen und schöpfen und ist noch nie ganz am Ende? Weil er einfach unfassbar tiefgründig ist, viele Ebenen hat. Und das, finde ich, ist das Wunder vom Johannes und auch das Wunder der ganzen Heiligen Schrift. Aber das Schöne ist ja, dass er tatsächlich viele Geschichten erzählt. Und wir haben uns gestern Abend in Kapitel 5 durch diese eine Geschichte erzählt mit der Frage, Hauptsache gesund, oder Jesus hat die Frage anders gestellt, willst du gesund werden? Und da haben wir gemerkt, dass Gesundheit etwas sehr Komplexes ist, den Menschen nicht nur in seiner Körperlichkeit sieht, sondern auch in seiner seelischen und vor allem spirituellen, geistlichen Dimension. Und dass Krankheit sich sogar auch bis auf unsere Religiosität auswirken kann. Und da kommt Jesus hinein, heilt, aber er kann auch nur heilen, da wo wir ihm unseren Willen, geheilt zu werden, auch entgegenbringen. Glaube bedeutet auch, ich übernehme Verantwortung. Das ist auch Teil des Glaubens, dass wir Verantwortung übernehmen für die Diagnose, die mir gestellt wird. Und übrigens keine gute Therapie ohne erstmal gute Diagnose. Und so muss Jesus auch die Diagnose sehr scharf stellen, damit er dann auch die richtige Therapie anwenden kann und uns dazu einladen kann. Das war gestern Abend Thema. Und aus dem heraus geht's jetzt heute in Kapitel 6 und wir halten uns weitgehend in Kapitel 6 auf, werden auch ein paar Zusammenhänge von hier aus dann in beide Seiten sozusagen auch beobachten. Aber zunächst einmal eine schöne auch für uns bekannte Geschichte. Und wieder einmal darf gelten, dass wir Altvertrautes vielleicht auch etwas neu hören heute Morgen. Danach, Kapitel 6, Vers 1. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer. Und es kommt eine Erklärung für die nichtjüdischen Leser, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Da sehen wir sie wieder, die Zeichen, die für Jesus sprechen. Jesus tut Wunder, aber Johannes nennt sie Zeichen, weil sie dem Volk etwas lehren sollen und weil das Volk an diesen Zeichen sehen soll, mit welchem Mann sie es hier zu tun haben. Er ist Jesus, der Messias, Gottes Sohn, sagt Johannes, und die Zeichen verraten ihn. Und so ist es, da wo Jesus unterwegs ist und den Unterschied macht, da zieht er die Leute auch an. Er hat etwas bis heute. Jesus hat etwas Faszinierendes und du musst nicht einmal Christ sein. Du musst nicht einmal die Sache von Kreuz und Auferstehung und Schuld und Vergebung verstanden haben, um fasziniert zu sein von diesem Jesus. Und dieses Volk, die Menschen sind fasziniert und natürlich auch, weil sie damals schon genauso funktioniert haben, wie viele Menschen heute auch. Hauptsache, es hilft. Man will gesund werden. Und wenn Heilungsangebote kommen, dann fragen Leute oft gar nicht so sehr zunächst mal, wer ist das und was steckt dahinter, sondern Hauptsache, es hilft. Ich würde sagen, das ist mal das Motiv des Volkes. Nur weil sie hinterherziehen, heißt es noch lange nicht, dass sie tatsächlich auch schon im richtigen Sinne in ihrem Glauben sich mit Jesus verbunden haben. Aber das ist okay so. Jesus sagt, kommt, ja, seid einfach mal angezogen, ihr Lieben. Das ist ja auch in meiner missionarischen Arbeit so. Ich kann doch nicht von den Leuten erwarten, dass sie sofort von Anfang an alles verstehen, was sie nach irgendwann mal verstanden haben sollten. Wenn jemand einfach mal fasziniert ist und wenn es einfach auch mal von einer Art von Gemeinschaft ist, so etwas stiftet Jesus, eine ganz andere Art des Miteinanders. Menschen werden oft von solchen äußeren Dingen angezogen oder auch von Wundern oder Heilungen, die Jesus schenkt. Aber hier das Volk zieht hinterher. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Johannes bleibt hier jetzt relativ kurz, aber er lässt uns auch wissen, dass er um den Bericht seiner Kollegen weiß, die diesen Aspekt etwas weiter ausbauen, nämlich, dass Jesus im Dauerstress war und seine Jünger mit ihm. Denn diese Massen von Menschen, die wollten was von ihnen und Jesus war ja auch Tag und Nacht verfügbar. Und es hat ihn einfach auch immer wieder sehr gefordert und seine Jünger genauso. Ich glaube, es ist der Lukas, der sagt, dass es nicht einmal Zeit zum Essen gab. Ja, das kann sogar im christlichen Dienst so sein, dass es manchmal nicht einmal Zeit gibt für die Notwendigkeiten, weil Menschen so viel von mir fordern und wollen. Aber das finde ich jetzt ganz spannend hier, dass Jesus selber auf einen Berg ging, um das zu tun, was die anderen Kollegen etwas mehr erklären, nämlich Ruhe zu finden, Auszeit zu finden. Und seine Jünger setzten sich dort mit ihm hin. Auszeit mit seinem Team. Auszeit als Mannschaft, die um Jesus herum im Dauereinsatz ist. Und das sagt mir auch schon etwas. Das eine ist jetzt mal nochmal in Verbindung zu gestern, wo Jesus ja den Juden sagte, die sich über den Sabbat beschwerten, dass er sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch bis jetzt. Dahinter steckt die jüdische traditionelle Annahme, dass Gott zwar damals am siebten Tag geruht hat, aber dass er auch seitdem geruht hat und nicht wieder wirkte. Hatte sich so in der Tradition eingeschlichen. Und Jesus sagte, nein, mein Vater wirkt bis heute, der ruht doch nicht. Und ich bin mit meinem Vater eins, ich ruhe auch nicht. Solange die Welt so verloren ist, wie sie ist, haben der Vater und ich keine Ruhe. Wir sind in einer Mission unterwegs und diese Mission heißt Menschen retten, Menschen erlösen. Und das lässt uns keine Ruhe. Das ist eigentlich die Botschaft hinter dem, was wir gestern gesehen haben, als Nachtrag. Das heißt, einerseits ist Jesus in einer Dauermission unterwegs und ich mit ihm. Andererseits weiß Jesus auch als der Herr des Schabbats, dass das mit der Schabbatordnung seine gute Ordnung hat. Und dass wir auch, um gut arbeiten zu können, auch gut ruhen müssen. Und so nimmt Jesus hier Zeit, sich mit seinen Jüngern, und die Kollegen bauen das etwas mehr noch aus, um einfach mal Auszeit zu haben. Für mich hat sich da mal so ein bisschen das Stichwort drüber gesetzt, Work-Life-Balance. Ist ja heute ein sehr modernes Wort. Und tatsächlich, wir brauchen das, um gesund zu leben, eine gesunde Work-and-Life-Balance, das heißt ein ausgewogenes Leben führen. Und da kommt jetzt ein persönliches Bekenntnis hier hinein, dass ich über all die Jahre nie ein Problem hatte mit guter Arbeit und mit viel guter Arbeit. Meine Herausforderung war immer, dass es nicht zu viel der guten Arbeit wird und dass auch ausreichend Zeit für mich selbst, für Gott, für die Familie bleibt. Und da ist auch manches stehen geblieben. Da habe auch ich Wachstumsbedarf gehabt und habe den immer noch. Und so habe ich mir für dieses Jahr eine besondere Aufgabe gestellt. Die hat Gott mir irgendwie aufs Herz gelegt. Ich bin 49. Und wer mich ein bisschen jetzt gehört hat, der weiß, dass ich auch mit biblischen Zahlen, da bin ich ansprechbar über diese Schiene. Und Gott hat mich an das alttestamentliche Jubeljahr erinnert. 7 mal 7. Schabbatjahr. Wisst ihr, was im 49. Lebensjahr damals passieren sollte? Oder nach 49 Jahren sollten Bindungen gelöst werden, sollten Sklaven befreit werden, Schulden erlassen. Gott hatte eine Systemik eingerichtet, die unheimlich entlastend war. Jeder Sklave wusste, nach spätestens 49 Jahren darf ich nach Hause. Jeder, der Schulden hatte, wusste, nach spätestens 49 Jahren gehört mir das Haus. War schon lange, ne? Aber immerhin. Schulden, also nach 49 Jahren, 7 mal 7, das ist das Jahr der Sabbate. Schabbat der Schabbate. Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, zu sagen, Daniel, da gibt es in deinem Leben gewisse Bereiche, die nicht nur gesund laufen, da braucht es mehr Balance. Und so habe ich mir 7 Lebensbereiche benannt, habe mir für jeden Lebensbereich einen Freund gesucht, der mich in dem begleitet und coacht, und habe mir für jeden Lebensbereich Jahresziele gesetzt. Scheitern inklusive übrigens. Aber ich habe Freunde, mit denen ich auch mein Scheitern teile, aber die mir auch helfen, manche dieser Ziele zu erreichen. Ich bin halb durch, manche Ziele sind erreicht, an anderen bin ich furchtbar gescheitert, aber das ist unheimlich wertvoll, mir das zu stellen. Allein schon 7 Freunde zu haben, die dazu sagen, ihr Lieben, das ist ein Schatz. Mache ich jedem Mann von euch Mut, mal über zu überlegen, wo sind 7 Freunde, die ich mal so mitnehmen könnte? Und meine Freunde, die sagen alle, das ist für sie auch wertvoll. Sollte ich eigentlich auch mal tun, sagen sie dann. Aber das ist das Prinzip. Meine Frau wird sagen, hat echt reichlich lang gedauert, bis du dahin kamst. Aber das ist dieses Prinzip, dass wir in unseren guten Aufgaben, in unserem guten Unterwegssein, auch im Glauben, auch im Dienst für Jesus, auch schöpferisch so geschaffen sind, dass wir Ruhephasen brauchen, dass wir Zeiten brauchen, Schabbat. Wenn Jesus der Herr des Schabbats ist, dann ist er nicht nur hat er nicht nur die Autorität, den Schabbat zu brechen, sondern dann ist er auch der sagt, ich habe es erfunden und ich weiß warum. Ich weiß warum. Dass natürlich im geistlichen Dienst der 7. Tag, der Sonntag, chronisch schwierig ist, das dürfte klar sein. Aber man darf ja kreativ sein, wie man dieses Prinzip lebt. Nun denn, also Jesus nimmt sich Zeit, Work-Life-Balance, und gibt seinen Jüngern auch Zeit zu verarbeiten, auszutauschen und auch mal in Ruhe zu essen. Also wahrscheinlich würde Jesus sich sehr freuen über Wochen wie diese, wo gerade die Hausfrauen unter uns und überhaupt wir alle miteinander doch mal in Ruhe essen können, ohne das Essen zubereiten zu müssen. Ist das nicht herrlich? Das ist eine Woche des Schabbats. Und Jesus freut sich dran. Er hat es erfunden, er hat es selbst praktiziert. Mini-Urlaub sozusagen. Und dann kommt ein ganz interessanter Hinweis. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Nun, wenn Johannes uns das wieder sagt, dann hat er, so kennen wir ihn inzwischen, dafür seinen guten Grund. Wieder nimmt er uns gedanklich mit, erstens mal in das geografische Zentrum des Heils nach Jerusalem, wo das Fest gefeiert werden würde, aber vor allem auch in dieses zentrale Fest der Juden, eines der größten Feste, das Jesus nachher mit seinen Jüngern in Jerusalem feiern würde, am letzten Abend. Und wir werden miteinander in diesen letzten Abend auch reinschauen. Und wieder eine, ein Stück weit eine gedankliche Vorwegnahme. Das ist ihm wichtig, dass er jetzt hier etwas mit dem Passa verbindet. Und interessant ist jetzt, dass er mit dieser zweiten Erwähnung eines Passafestes in seinem Buch sich das Brotmotiv verbindet. Denn jetzt geht's um das Brot, das er vermehrt und das er später auch erklärt. Also ja, das ist das Brotmotiv, das er jetzt einführt und das jetzt auch die Szene bestimmen wird beim zweiten Passa-Erwähnung. Bei der ersten Passa-Erwähnung in Kapitel 2, da hat sich ein anderes Bild mit verbunden, ein anderes Motiv. Das war Wein. Kurz nach dem, gleich nach dem Weinwunder war die Erwähnung des zweiten Passas. Und das finde ich ganz spannend, dass sich hier mit den beiden Passafesten zwei Motive finden, die nachher beim dritten Passafest, da wo Jesus dann stirbt, tatsächlich zusammenkommen und er mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert, wo Brot und Wein zentrale Elemente sind. Johannes überlässt nichts dem Zufall. Er gestaltet sehr bewusst. Er bereitet uns vor auf das Eigentliche. Auch diese Geschichte hier will uns vorbereiten auf das, was Jesus nachher tun wird und was er einführt und erklärt beim letzten Passa, beim dritten Passa, da wo Brot und Wein zusammenkommen. Eine andere interessante Beobachtung ist jetzt, dass wir es hier mit der vierten Zeichenhandlung zu tun haben. Und diese vierte Zeichenhandlung geht nahtlos über in die erste Ich Bin, in das erste Ich Bin-Wort. Kapitel 6 hat im zweiten Teil dann dieses erste Ich Bin-Wort. Nun, die vierte Zeichenhandlung handelt von der Vermehrung von Brot. Und das erste Ich Bin-Wort ist, ich bin das Brot des Lebens. Also da gibt's eine Überschneidung und auch das wieder überlässt Johannes nicht dem Zufall. Das erste Ich-Bin-Wort ist Brot, das letzte Ich-Bin-Wort übrigens ist Wein. Aha, spannend, Johannes. Aber da musst du genau hinschauen, um das zu entdecken. Das meint Johannes auch so. Schaut genau hin und solltet ihr es nicht sehen, ist noch genug drin, was einen anspricht. Aber es ist spannend, einfach auch diese Ebenen mit zu entdecken und zu sehen, dass Gott in der Zusammenstellung seines Wortes nichts dem Zufall überlässt. Ich finde es einfach schön, dass die gute Nachricht auch schöne Nachricht ist und schön zusammengestellt ist. Also das Brotmotiv, das kommt jetzt hier hinein und wir lesen weiter. Da hob in Vers 5 Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Große Masse, hungrig, bedürftig. Jesus sieht die Bedürftigkeit, auch jetzt zunächst mal die äußerliche Bedürftigkeit. Und er verzichtet jetzt sogar hier, und das finde ich ganz überraschend bei Johannes, dass er auf die lange Predigt verzichtet, die Jesus ja auch hält in dem Kontext. Hätte eigentlich gut gepasst, aber hat er rausgelassen. Ich muss ihn dann bei Gelegenheit mal fragen, warum. Aber er konzentriert sich hier aufs Brot. Jesus geht auf die körperliche Bedürftigkeit der Leute ein, holt sie dort ab, wo sie sind. Die haben lange zugehört, die sind hungrig, die brauchen was zum Beißen. Und jetzt kommt eine Frage, er weiß, was sie brauchen, nämlich Brot. Und jetzt aber eine Testfrage an einen seiner 12, an den guten Philippus, von dem wir nicht sehr viel wissen, außer dass er der Pferdefreund heißt. Wo kaufen wir Brot? Wie versorgst du sie? Tja, das ist eine gute Frage, wenn Jesus uns das auch stellt, wir die vielen Bedürftigkeiten um uns herum sehen. Lieben wir Christen, wir sind ja oft übermannt von der Bedürftigkeit dieser Welt. Und Jesus sagt, Daniel, was fällt dir ein? Was hast du zu bieten? Wie machst du sie satt? Wo kriegst du Brot? Mach dir mal Gedanken, Daniel. Mach dir mal Gedanken. Wie können wir Brot für die Welt geben oder sein? Ganz spannend, dass er sie herausfordert. Das sagte er aber, Vers 6, um ihn zu prüfen. Das finde ich schön an Jesus, wie er auch als guter Pädagoge mit seinen Schülern arbeitet. Denn er wusste schon sehr wohl, was er tun wollte. Das ist ja die Kunst des Lehrers, nicht gleich alles zu verraten, was er weiß, sondern seine Schüler selbst mal draufkommen zu lassen oder ihre eigenen Grenzen auch zu spüren. Das sagte er, um ihn zu prüfen, er wusste aber selbst wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Das heißt, Philippus lässt sich drauf ein, lässt sich herausfordern, macht seine Hausaufgaben, fragt herum, kurz mal Kassensturz, wie viel haben wir denn, Jungs? Und sie haben alle miteinander vielleicht so 200 Silbergroschen Brot. Das war etwa das Gehalt von 7 Wochen eines Mannes, eines Fischers. 7 Wochen Lohn hatten sie dabei als Kleingeld. Und er sagt sofort, das haben wir, aber es ist nicht genug, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, ein zweiter, sehr sympathischer, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Spannend hier. Ich habe letzte Woche über die Jünger mit einer kleinen internationalen Gruppe in der Schweiz gearbeitet. Wir haben uns die 12 Jünger angeschaut und wir haben unter anderem hier uns gefragt, warum ist der Junge mit seinem Pausenbrot nicht zum Petrus gekommen, sondern zu seinem Bruder Andreas? Antwort, der Simon Petrus macht Angst, macht den Kindern Angst, macht vielen anderen Angst. Das ist so ein dominanter, lauter, ja, an den wagt man sich nicht freiwillig. Andreas, sein Bruder, war so ganz anders. Still, sympathisch, der macht einem keine Angst. Und der Junge hat sich wahrscheinlich die 12 angeschaut und sagt, der, zu dem gehe ich. Es gibt doch bei uns, unter uns gibt es so manche, die von außen leichter erreichbar sind als andere. Und so darf jeder sich selber sein und hat in dem, wer er ist, sein Wachstumsfeld. Aber sehr schön, diese beiden Brüder hier benannt zu haben. Aber dieses Kind kommt und dieses Kind hat getan, was jedes Kind morgens getan hat. Es hat sich seine Jause für den Tag eingepackt. Und 5 Gerstenbrote und 2 Fische war genau die Portion, die so einen heranwachsenden Teenager satt gemacht haben. Das war das, was man sich eingepackt hat. Das hat er gebraucht für sich selbst. Und er gibt, was er hat. Er gibt, was er hat. Und das nimmt Andreas entgegen und gibt das dann weiter an Jesus. Und interessant ist, dass beide Jünger sehr parallele Handlungen vollziehen. Der eine gibt das, was sie an Geld haben und sagt, es reicht nicht. Der andere gibt, was sie zum Beißen haben und sagt, es reicht nicht. Aber sie geben, was sie haben. Und Jesus sprach, lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Nun, wenn nur 5000 Männer genannt werden, ist die Frage, wie viele Frauen und Kinder waren noch dabei. Wenn du die durchschnittliche Familie anschaust in der Zeit, die war größer als unsere, dann kannst du ahnen, wie viele 1000 Menschen da waren. Nicht nur 5000 Männer, das waren die Familienoberhäupter. Und glaubt ihr wirklich, dass nur Männer hinter Jesus her waren? Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, dass du so viele Männer, eine Männerbewegung. Aber schön, dass sie zumindest hier erwähnt sind. Also 5000 Männer waren immerhin dabei. Aber ich nehme an, dass die nochmal ordentlich übertrumpft worden sind, massenmäßig von den Frauen und Kindern. Also eine Riesenmasse von hungrigen Mäulern und Jause für einen Teenager. Jesus, was machst du damit? Und hier allein finde ich jetzt auch schon eine sehr schöne Botschaft drin verborgen. Denn dieses Brotmotiv, das erinnert mich, es gibt 2 Arten von Broten in der Stiftshütte, auf die wir ja immer wieder auch zurückkommen dürfen, auf die Johannes auch zurückführt, gedanklich immer wieder. Und wir haben im Heiligtum, im mittleren Teil der Stiftshütte im Alten Testament auch das Schaubrot, den Schaubrottisch gehabt, gegenüber den Leuchter. Und ich habe das Gefühl, dass Johannes uns hier auch hinführt in diese Botschaft der Schaubrote, weil wenn ich durch die Stiftshütte gehe gedanklich, dann frage ich mich, wofür stehen diese Schaubrote? Und ich komme noch nicht ganz so drauf, dass es fürs Abendmahl steht. Wenn ich da hineingehe, dann sagt mir der Schaubrottisch etwas anderes, denn da steht ein Kelch mit Wein und auch 12 Brote für jeden Stamm Israels. Und die Botschaft dahinter ist für mich eher dieses Ora et labora. Will sagen, Woraus entsteht Brot und woraus entsteht Wein? Die fallen nicht vom Himmel normalerweise. Die Lächter lässt Gott etwas wachsen und dem, was Gott hat wachsen lassen, fügt der Mensch seine Arbeit hinzu. Das ist das Prinzip. Auch, wie ich es gestern erklärt habe, der Tag beginnt mit der Nacht, wo Gott arbeitet und der Mensch ruht. Und wenn wir morgens aufstehen, fügen wir dem, was Gott schon getan hat, unsere Arbeit hinzu, unser Tageswerk. Es beginnt immer mit dem, was Gott tut, dem wir unser Tun hinzufügen. Und mit diesen Schaubrottischen hat Gott sein Volk erinnert immer wieder, dass sie sich in all dem, was sie tun und haben, Gottes Vorherwirken und Gottes wachsen lassen verdanken. Und dass sie aber gleichzeitig auch herausgefordert sind, dem, was Gott schenkt, ihr eigenes hinzuzufügen. Kooperation, wir haben es neulich schon erwähnt bei den Krügen. Bringt, was da ist und ich fülle es, ich verwandle es. Aber wenn wir nichts bringen, kann Gott nichts verwandeln. Glaube heißt, ich bringe mich mit all dem, was ich habe und was ich nicht habe. Mit Grenzen und Möglichkeiten komme ich, aber ich bringe mich und ich überlasse mich Gott. Und hier, sie bringen halt auch ihre 200 Silbergroschen, auch wenn es lange nicht genug ist. Sie bringen ihre 5 Brote und 2 Fische, auch wenn es lange nicht genug ist. Aber Gott will, dass wir bringen, was wir haben. Und zwar alles. Es wird lange nicht reichen, aber wir müssen es bringen. Und je nachdem, mit welchem Bein wir gerade aufgestanden sind, wo wir gerade unterwegs sind und auch wie wir geprägt sind, müssen wir die eine Lektion lauter hören als die andere. Für mich war bei den Fackelträgern die Botschaft unglaublich wichtig zu hören: Du kannst es nicht aus eigener Kraft, lass es Christus tun, für dich, durch dich, in dir. Ich habe heute das Gefühl, dass oft auch jüngere Christen auch hören müssen, weißt du, Gott tut nicht alles für dich, auch Jesus übernimmt nicht deine Hausaufgaben. Du musst auch alles geben, was du zu bringen hast. Da geht es nicht um Gesetzlichkeit. Da geht es nicht darum, dass ich Jesus ersetze, aber dass ich alles bringe, was ich habe. Unsere Kräfte, so begrenzt sie sind, unsere Gelder, so begrenzt sie sind, unsere Zeit, so begrenzt sie ist, unsere Kapazitäten in jeder Hinsicht. Jesus will, er fragt dich einfach, was hast du? Gib es mir. Wisst ihr, dass das für mich ein Motiv geworden ist, eine Geschichte, die für mich vor fast jeder Predigt greift, wo ich sage, Jesus, ich gebe, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Und heute erst recht nicht. Ja, du weißt, wie ich mich fühle. Du weißt, wie arm ich mich heute Morgen fühle. Ich kann gar nichts geben. Aber ich habe mich darauf geeinigt, Jesus, ich gebe dir, was ich habe. Und ich vertraue darauf, dass du deinen Teil hinzufügst. Das heißt, ich gebe alles, was ich habe und rechne dann mit Wundern. Das ist Glaube. Ja, und Jesus macht es uns dann vor. Wie er dann das jetzt selber umsetzt. Und er sagt jetzt, Vers 10, lass die Leute sich lagern, es war aber viel Gras an dem Ort. Ich frage mich, Johannes, warum sagst du das? Ich meine, das mussten jetzt auch die Griechen nicht unbedingt wissen. Warum setzen sich die Leute auf viel Gras? Mensch, warum? Weiß nicht, aber irgendwie... Bei mir, er arbeitet sehr assoziativ. Habe ich übrigens auch bei seiner Offenbarung nachher als einen Schlüssel entdeckt. Frag dich immer, woran soll mich das erinnern? Und das ist auch so eine schöne hermeneutische Frage. Woran soll mich das erinnern? An was erinnert dich das? Welche Assoziation kommt bei dir hoch?
An den Hirten.
Psalm 23. Und wir haben es hier gleich mit dem ersten Ich Bin-Wort zu tun, wo es ums Brot geht. Das Mittlere der Ganzen ist der Hirte. Und vielleicht soll ich hier einfach auch Jesus als der Hirte mit hineinkommen, der seine Herde weiden lässt und auf eine reiche Weide führt. Also mich erinnert das daran und ich glaube, es ist kein Fehler. Zumindest ist das, was es bei mir triggert. Und bei euch offenbar auch hier und da. Ist doch schön. Der Hirte sorgt für seine Leute und schenkt erstmal Ruhe. Das habe ich gelernt, wenn Schafe sich mal hinlegen, dann ist schon viel passiert. Ja, die müssen erst eigentlich satt sein, um sich wirklich hinzulegen. Die müssen zufrieden sein, müssen ohne Angst sein. Ist also, da steckt ganz viel mit drin. Er lagert seine Leute, etwa 5000 Männer und ihre Frauen und Kinder. Und dann kommt Jesus mit dem Vorbild, wie er jetzt umgeht. So, und Jesus wird nicht müde, uns im Johannesevangelium daran zu erinnern, dass seine Beziehung zum Vater eine Analogie ist zu unserer Beziehung mit ihm. Und Jesus sagt immer, ich und der Vater sind eins, aber mehr als das. Der Vater hat mich gesandt und ich brauche den Vater. Ich tue, was der Vater mir sagt. Ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu erfüllen und ich bin abhängig vom Vater. So. Und in dieser Abhängigkeit vom Vater lebt Jesus und er verkörpert damit das, was er von uns fordert. Er lebt das Vorbild für das, was er uns sagt, was wir auch tun sollen, im Glauben uns von ihm abhängig machen, seinen Willen tun, von ihm her leben und ganz abhängig von Jesus unterwegs sein. Eine wunderschöne Parallele zwischen der Beziehung Jesu mit seinem Vater und unserer Beziehung zu Jesus. Was lerne ich also von Jesus jetzt? Was lernen die Jünger von ihm im Umgang mit all dem? Jesus nahm die Brote, das bisschen, was sie hatten, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Sammelt die übrigen? Wieder ist das übrig geblieben auch noch. 5000 satt geworden, plus Frauen und Kinder und noch was übrig. Unfassbar. Unglaublich, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Der denkt sogar nachhaltig. Unfassbar. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. 12 Körbe. Ja, ein Jude, der mit der Stiftshütte sehr vertraut war, diesen 12 Broten für jeden Stamm, da muss es Klick machen. Das führt mich in das Heiligtum, das führt mich in die Stiftshütte, zu dem Tisch mit den Broten. 12 Brote für jeden Stamm. Spannend. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ja, aber was war denn da so besonders? Natürlich ein Wunder. Das ist ja unfassbar. Es ist ein Wunder, dass aus dem bisschen genug wird. Was ist das für so viele aus der Sicht des Unglaubens oder des Menschen? Aus der Sicht Jesu ist es genug. Eben, das ist offenbar, das ist doch gute Nachricht, dass mein bisschen ausreicht in der Hand Gottes. Das ist das Wunder. Und ihr Lieben, wir dürfen wissen, dass Jesus in der Lage ist, unseren Mangel auszufüllen. Und wenn der Herr mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Ich habe genug, ist die bessere Übersetzung. Ich habe genug, es ist genug. Und wie oft darf ich das erleben, dass Jesus Menschen satt macht und ausgerechnet mich mit meiner Armut dazu verwendet? Unglaublich. Er kann das Wunder immer wieder tun. Aber wie hat er es getan? Er hat es genommen und er hat es nicht gebeten. Er hat gesagt, Vater, bitte, komm, setz ein Zeichen, die Leute schauen zu. Lass mich nicht im Stich. Nein, er hat nicht gebeten. Er hat gedankt. Und was ist Danken, ihr Lieben? Danken, sagt mir Jesus, ist der tiefste Ausdruck von Vertrauen und Glauben. Danken heißt, ich setze voraus, dass das, was ich brauche, tatsächlich eintrifft. Im Danken nehme ich schon entgegen, empfange ich schon, was ich eigentlich erbeten will. Danken ist zutiefst Ausdruck des Glaubens, ihr Lieben. Und deshalb sagt ja auch Paulus in Philipper 4, dass wir unser Danken und unsere Bitten, unsere Bitten, unsere Flehen einkleiden sollen in Danksagung. Ich empfehle das immer, ich habe es für mich selbst entdeckt, dass ich auch meine Bitte kleide in Dank. Versuch das mal. Es macht was mit deinem Herzen. Es macht etwas mit deinem Herzen, ob du sagst, Jesus, bitte, ich brauche das jetzt. Oder ob ich sage, Jesus, danke, dass du mir zugesagt hast, dass du für mich sorgst. Danke, dass ich dir dazu trauen darf. Ihr Lieben, das ist ein Schlüssel. Das ist ein ganz schlichter, genialer Schlüssel. Kleide deine Bitten in Dank. Lehrt mich Jesus. Er bittet nicht, obwohl er schon bittet. Natürlich braucht er, die ganze Geste ist eine Bitte. Vater, ich brauche dich. Aber er dankt schon. Das heißt, er im Glauben sieht er schon, was Gott tun wird. Er nimmt es schon entgegen, er dankt dafür. Danken, ihr Lieben, ist eine ganz, ganz tiefe Ausdrucksweise des Glaubens. Ein ganz praktischer Tipp. Versuche, deine Bitten in Dank zu kleiden, weil du nämlich dann von den Verheißungen her denkst, die Jesus dir gegeben hat. Und so tut er es und dann gibt er es aus. Wenn er nur gedankt hätte, wären die Leute auch nicht satt geworden. Er hat es dann weitergeben müssen. Und wisst ihr, nur im Weitergeben wird es dann vermehrt. Das ist ja der Akt, der gefährlich ist. Wenn ich es jetzt weitergebe und er sich nicht vermehrt, was passiert jetzt? Sieh beim Petrus auf dem Wasser dann. Wenn du nicht mal den ersten Schritt setzt, weißt du nicht, ob das Wasser dich hält, wenn Jesus sagt, komm. Das heißt, der Glaube geht effektive Schritte. Ich habe letzte Woche mit den jungen Leuten, es war so eine Outdoor-Bibelschule bei den Fackelträgern in Chasa Perspectiva, ist das jüngste Zentrum, das mit den Fackelträgern assoziiert ist, in Graubünden, im unteren Engadin, wunderschön. Und es war so eine Outdoor-Bibelschule und da ich damit verantwortlich bin und unterrichtet habe, musste ich auch dann mit auf den Hochseilparcours. Und die waren schon alle ganz berührt, dass ich überhaupt mitging. Ich weiß gar nicht, warum. Sehe ich so alt aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dabei. Dann gab es verschiedene Ebenen. Und die zweite und dritte Ebene habe ich mir auf jeden Fall zugetraut. Die vierte dachte ich, die brauche ich nicht. Denn da war am Ende war eine Station, wo du dich dann so im freien Fall an so ein Seil hängen musst und dann darauf vertrauen musst, dass sich das bremst. Aber du springst mal 12 Meter ins Nichts. Furchtbar, ich hasse das. Aber Timon aus Holland, der sagte, Daniel, you get an ice cream when you do that. Und dachte ich, auf ein Eis mache ich schon vieles. Und habe es dann tatsächlich getan und bin an diesen vierten auch gegangen und bin bis zum Ende. Und dann war da ein kleines Mädchen, die hat so Angst gehabt zu springen, hat geweint, hat es dann auch nicht geschafft. Und dann habe ich dieses Mädchen versucht zu trösten und habe ihr zugesprochen. Und habe so für mich gedacht, das ist genau das, was ich selbst jetzt gerade brauche. Ich muss als Nächstes springen. Ich habe gesagt, das ist wie so ein Aufzug. Du gehst einfach rein, vertraust drauf, dass der runterfährt. Machst du jeden Tag in einem Hochhaus. Und was ich dem Mädchen gesagt habe, das war für mich selbst unglaublich wichtig. Das ist oft so, dass was du anderen sagst, brauchst du selbst am meisten. Ja, das ist die Grundlektion eines jeden Predigers. Und ich bin gesprungen. Und habe dann zum nächsten Morgen zum Frühstück mein Eis bekommen. Holländische Tradition, keine Ahnung. Eis zum Frühstück. Aber das war gar nicht so schlimm. Aber der schlimmste Teil war, dieses Ding gerade so über diese Kante zu rutschen. Dieses kleine bisschen. Ich habe gedacht, ich war ganz schnell. 15 Sekunden, dachte ich. Die anderen haben gut zugeschaut und sagten, das war schon um einiges länger, Daniel. Aber ich habe es geschafft. Ihr Lieben, das ist Glaube, dieser Schritt darüber. Ich kann dir theoretisch alles sagen, das hält dich, ich habe es gesehen, habe es bezeugt, ich kann sogar gute Illustrationen geben mit Aufzug und so weiter, aber diesen Schritt muss ich selber setzen. Das ist Glaube. Dass ich das, was ich für wahr halte, auch tatsächlich einsetze und mich darauf verlasse und das Risiko eingehe. Und das lehrt mich Jesus. Er dankt und er setzt das Risiko ein, er gibt es weiter und im Weitergeben vollzieht sich das Wunder, dass es genug ist. Nur im Weitergeben vollzieht sich das Wunder. Das ist ganz, ganz spannend. Und sie werden alle satt und es bleibt noch übrig. Tja, und das ist wieder ein Zeichen, das die Menschen sehen und was hier dann Glauben weckt. In diesem Fall, ob das die Art von Glaube ist, die Jesus sehen will, ich bezweifle das, weil er sich dann verzieht. Denn die wollen ihn zum König machen. Das ist so die populäre Ansicht. Der Mann ist gut. Boah, der ist cool. Boah, der ist powerful. Den brauchen wir. Wir brauchen einen neuen König. Und die denken politisch. Jesus denkt erfrischend unpolitisch. Erfrischend unpolitisch. Jesus ist nicht gekommen, um Politik zu machen. Jesus ist gekommen, um Heil zu bringen. Und das haben sie noch nicht ganz verstanden. Also entzieht er sich. Das finde ich auch spannend. Dass man sich manchmal auch Menschen entzieht, wenn man merkt, man ist mit denen noch gar nicht da, wo der Geist mit ihnen hin will. Dann kommt die Geschichte jetzt, wo wir schon waren, am Sonntagabend ganz kurz, diese Seegeschichte. Und nach dieser Seegeschichte setzt sich das Ganze fort, weil jetzt muss Jesus das, was gerade als Zeichen gesetzt worden ist, erklären dürfen. Und jetzt kommt ein Kommentar. Ab Vers 22, der Rest des Kapitels, ist ein Kommentar zu dieser Brotvermehrungsgeschichte, zu diesem Zeichen. Wir dürfen nicht vergessen, was Jesus tut, will zeigen, wer er ist. Und deshalb wird aus dem vierten Zeichen jetzt das erste Ich-Bin-Wort. Und er greift diese Steilvorlage auf Und ich lese nicht alles mit euch, lest euch das mal in Ruhe durch, ganz spannend. Aber in der Quintessenz kommen die Leute am nächsten Tag und suchen ihn auf und wollen mehr von ihm, natürlich mehr Wunder. Und er sagt, und dann reden sie selbst auch schon von der Speise des Mose, und das ganze Brotwunder hat die Juden erinnert an das Manna. Und dieses Kapitel oder diese Erklärung ist jetzt gefüllt von diesem Manna-Motiv. Ah, das Himmelsbrot. Und Jesus greift das auf, was sie ihnen sagen, als Steilvorlage geben, nämlich diese Erwähnung des Himmelsbrots, des Mannas. Ihr kennt das Brot aus dem Alten Testament, das Wüstenbrot, das einfach alle Tage wieder vom Himmel fiel, um das Volk Israel zu ernähren, bis sie dann im Land Kanaan selbst genug anbauen konnten und auch ihre Arbeit wieder hinzutun mussten. Aber das war so eine Ausnahmephase, dass Gott sie versorgt hat mit dem fertigen Brot vom Himmel. Und jetzt interessant ist, dass Jesus das aufgreift und daraufhin in Vers 35 sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. So wie ich dieses Brot ausgeteilt habe an diese hungrige Masse und sie satt wurde, so teilt Gott mich aus als seinen Sohn, als das Brot des Himmels, damit die Menschen tatsächlich satt werden. Das ist die gleiche Botschaft im Kern wie bei der Frau im Jakobsbrunnen Kapitel 4, die durstig war. Und er sagt, wer von meinem Wasser trinkt, den wird nie wieder dürsten. Hier sagt er, wer von meinem Brot isst, den wird nie wieder hungrig sein. Und er bringt das Gleiche zusammen hier und sagt, ich bin dieses Brot. Das erinnert euch an mich. Ich bin das wahre Brot. Und die Bedürftigkeit des Menschen geht weit über seine körperliche Hungerbedürftigkeit hinaus. Da ist eine seelische, eine geistliche Dimension. Und dafür bin ich gekommen, sagt er. Ich bin das Brot vom Himmel. Das ist die Kernbotschaft hier. Und damit führt er uns in ein zweites Brot in der Stiftshütte. Wisst ihr, wo das Manna in der Stiftshütte zu finden war? Im Allerheiligsten, in einem Krug, in dem Tabernakel, also in der Bundeslade. Unter dem Deckel, dem sogenannten Thron der Gnade, war der Stab Aarons und war ein Krug mit Manna und die 10 Gebote. Und Jesus führt uns, oder Johannes führt uns mit Jesus hier gedanklich auch schon ins Allerheiligste, da wo Jesus nachher sein wird. Und letztendlich ist das die Botschaft, die sich damit verbindet. Hier in Jesus erfüllt sich alles, was die Stiftshütte und was das ganze Alte Testament vorher verheißen hat. In Jesus erfüllt sich dieser Weg durch die Stiftshütte bis hin zum Allerheiligsten. Hier ist Gott selber, der sich ausgibt, der sich mitteilt, der uns satt macht, von dem wir leben. Der Mensch braucht Jesus, um zu leben. Punkt. Das ist die Botschaft, die er sagt. Also was ich tue, zeigt, wer ich bin. Und deshalb ist es interessant auch, dass er im weiteren Verlauf des Kapitels dann nicht einfach nur bei diesem Brotmotiv und bei dem Manna-Motiv bleibt, sondern er führt nachher sogar hin bis zu seinem eigenen Tod, und er spricht dann von Brot und Fleisch. Und wer von meinem Brot, von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, das ist ja dieses eigenartige Bild, was Leute auch dann schon missdeutet haben und so, aber wo er eindeutig von seinem vom Abendmahl spricht. Und von dem, was er nachher beim letzten Abendmahl, beim dritten Passa einsetzen wird, wo Brot und Wein zusammenkommen und bezeugen, dass dieser Jesus für uns stirbt und aufersteht und dass in dem das Geheimnis unseres Lebens ist und dass es dass Glaube an Jesus bedeutet, von diesem Wunder von Ostern her zu leben. Also Johannes kann nicht anders, als hier uns einen Weg zu führen aus diesem äußeren Brotwunder, wo der Körper satt wird, bis hin zu diesem dieser Hinführung theologisch zum Alten Testament, zum Manna, Himmelsbrot, bis hin dann nach vorne zu dem eigentlichen Wunder, ins Heiligtum, ins Allerheiligste, zu Ostern hin. Und damit mündet das nachher dann. Und es mündet dann aber auch damit, dass dieser Selbstanspruch Jesu natürlich auch die Geister scheidet. Und deshalb mündet Kapitel 6 auch da, wo Johannes uns haben will, nämlich bei der einen Reaktion, die sagt, da können wir nicht mehr mit. Und bei der anderen Reaktion, die sagt, jetzt erst recht. Und das eine ist die Scheidung unter den Jüngern. Viele nun in Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch aber ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Oh ja, das weiß Jesus. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn ihm vom Vater gegeben. Jesus weiß sehr wohl, dass er um alle wirbt, aber nur einen gewissen Teil gewinnen wird. Das ist leider so. Und das spricht sehr für ihn. Er spricht sehr für Jesus, dass er trotzdem um alle wirbt, sich an alle verschenkt, auch wenn er weiß, dass ein großer Teil von denen das nicht annehmen werden. Und dann wandten sich in Vers 66 viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Denn gerade da, wo du merkst, dass Jesus die Geister scheidet, ist deine Entscheidung gefragt. Will ich trotzdem dranbleiben? Und das ist die Möglichkeit, sich umso mehr zu ihm zu bekennen. Und daraufhin fragt Jesus die 12 in Vers 67, wollt ihr auch weggehen? Das finde ich ja spannend, dass er ihnen auch die Option lässt. Er zwingt niemanden. Jesus will nur Freiwillige übrigens. Der hat keine Freude an gezwungenem Glauben. Der will nur Freiwillige. Und deshalb sagt er auch, hier wollt ihr gehen? Hier, da ist die Tür. Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Harte Worte, aber er meint damit natürlich den Judas, wird auch hier erklärt. Er redet von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, der verriet ihn nachher und war einer der 12. Auch wieder eine Vorwegnahme aus Kapitel 13, wo der Teufel dann sozusagen Judas animieren wird, zu gehen und Jesus zu verraten. Deshalb sagt Jesus hier schon, passt mal auf, ich höre dieses Bekenntnis und du hast wahr gesprochen. Aber ich lasse mich auch nicht täuschen. Ich weiß auch, dass sogar unter euch das Potenzial wohnt, mich zu verleugnen. Spannend wird nachher sein, dass bis dahin keiner von den 12 selbst auf die Idee kam, dass es Judas gewesen sein müsste. Judas war nicht der offensichtliche Verräter. Denn sie fragen alle, bin ich es? Doch wohl nicht ich, Herr, oder? Keiner sagt, wusste ich doch. Nein. Und das lässt Johannes auch offen. Er sagt, dass du mich jetzt bekannt hast, ist großartig, aber passt auf. Diese Möglichkeit, auch euch von mir abzuwenden, ist immer noch auch Option eures Herzens. Wacht über euer eigenes Herz, wacht über euer Bekenntnis zu mir, lasst nichts da hineinkommen, aber von diesem Bekenntnis zu mir her, da dürft ihr leben. Und das ist wahr, großartig, dieses Petrus-Bekenntnis. Und da will Jesus uns auch heute Morgen haben, dass wir mit Simon Petrus sagen, Herr, wohin sollten wir gehen? Ihr Lieben, das ist ja auch schon eine Art von Glaube und von Erklärung, warum Jesus. Schlichtweg, ich finde nichts Besseres. Jesus gibt mir alles. Es gibt in dieser Welt nichts, was mit Jesus konkurrieren könnte. Und gleichzeitig tut's weh, ihm zu folgen, weil es in dieser Welt nicht unbedingt populär ist. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt. Du bist der Heilige Gottes. Soweit. Beobachtungen aus dem Kapitel 6 mit wieder einem reichen Menü à la Johannes. Und gerne Fragen, ja?
Du sagtest ja, dass Johannes nichts dem Zufall überlässt.
Ja.
Wie passt denn jetzt das Wunder, dass Jesus auf den See geht, da hinein? ist das sozusagen einfach im Prinzip ein Abschluss zu dem Brotwunder, wo man halt dann sagt, ja gut, das war halt dann da und das fließt halt dazu, oder, weil da sagt er ja nichts vom Brot des Lebens und
ja, gut beobachtet. Und ich habe mich entschieden, das jetzt mal zu übergehen, weil ich das nicht, weil ich das Menü nicht zu überreich bestücken wollte. Aber ich glaube schon, dass das seinen Grund hat. Ich weiß nicht, was dir einfällt. Aber du hast das Brot und das Wasser hier. Und du hast mittendrin dieses Wort Jesu, ich bin's, ego, emi. Und die Ausleger, viele Ausleger sehen sich da von Johannes ins Exodus-Buch zurückgeführt, gedanklich, rund um die Geschichte des Auszugs, der Erlösung. Du hast einerseits das Passafest, was dort gefeiert wird, rund um den Auszug, Exodus 12 und folgende. Du hast auch zwei von den Gerichtsworten dort, von den Plagen, die sich mit Brot und auch mit Wasser verbinden. Aber vor allem, du hast diesen Durchzug durchs Rote Meer. Dieses große Wasserwunder, das das Volk eigentlich in die Freiheit geführt hat, bevor sie Gott dann durch die Wüste geführt hat und dort mit Brot versorgt hat. Du hast eigentlich zwei Arten von Brot. Du hast das Passabrot auf der einen Seite, dann hast du das Wasserwunder, diesen Durchzug, und nachher hast du dann das Wüstenbrot, das Manna. Also da sehen sich, und da gehe ich gerne und gedanklich gut mit, dass mich das dann zurückführt in die Geschichte vom Exodus.
Ja. Mhm. Ich habe eine Frage. Wie löst sich denn diese Spannung auf, wenn sie auch heißt, wenn Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es nicht von meinem Vater gegeben wird? Mhm. Auch der Judas, in dessen Zeit zusammen, er musste das ja tun. Es ist doch ja bestimmt. Das ist eine Spannung, aber.
Ja. Ja, und das ist eine berechtigte Frage. Also ich sehe beides. Ich sehe, dass Gott in Jesus jeden einlädt, um alle wirbt, aber dass er weiß, dass es manchen gegeben sein wird, zu glauben und anderen nicht. Und dass es letztendlich auch das souveräne Einwirken Gottes braucht im Leben eines Menschen, und dass Glaube auch nicht aus dem, auch Glaube muss bei Gott beginnen. Auch Glaube beginnt nicht bei Menschen. Das ist ja die tiefe Erkenntnis, dass ich irgendwann auch merke, wenn mein Glaube ans Ende kommt, ich kann manchmal nicht einmal Glauben bringen. Den muss Gott schenken. Und das ist ein Wunder auch. Und ja, das gehört zusammen. Erklären, letztendlich befriedigend können wir das nicht. Diese Frage der Bestimmung, der Berufung, der Erwählung. Ich glaube nicht, dass Gott Menschen zum Unheil erwählt. Da gibt es ja auch in der Theologie die unterschiedlichen Positionen, dass es manche gibt, die glauben, dass Gott sogar Menschen erwählt hat, nicht zu glauben. Das glaube ich nicht. Aber es ist vor allem, ich sehe das so, wir sind eingeladen, durch eine Tür zu gehen, darauf steht, erwählt, ich gehe hindurch, ich schaue zurück, und von innen sehe ich auf derselben Tür stehen, auserwählt oder vorherbestimmt. Ja? Aber es ist ein Wunder, wie das funktioniert. Ich weiß, Gott wirbt um alle Menschen, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist seine Sehnsucht. Und dafür hat Gott alles gegeben. Jesus ist für jeden gestorben. Jesus will, dass alle Menschen das erfahren. Und trotzdem bleibt dieses Wunder, dass er sagt, letztendlich verdanken wir uns auch da dem Wirken Gottes. Ja, das ist auch ein Punkt, da kann ich auch nur sagen, ich kann keine wirklich befriedigenden Antworten geben. Ich kann auch nur sagen, Herr, das wirst du wohl verstehen. Ja?
Eine Frage zu Kapitel 13, Johannes.
Ja?
Da wird ja auch gesagt, er lässt nichts zum Zufall.
Ja?
Interessant ist dabei, im Abendmahl heißt es dann, also Kapitel 13, Vers 26.
Ja?
Wer da jetzt das Brot in die Schüssel tauchen? Das ist ja die Frage. Ist das Wasser, ist das Wein? Was meinst du? Also er gibt ihm ein Bissen.
Ja.
Ist er praktisch noch nur die Wein davon, oder ist es Wasser?
Ich glaube, weder noch. Es ist da, in der Schüssel ist weder Wasser noch Wein. Das ist, wenn du Öl oder so bittere Kräuter, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit den messianischen Juden da die Sederfeier gehalten habt. Das, was Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern gehalten haben wird als Jude. Und wenn du diese Sederfeier durchzelebrierst, dann kommst du auch an das, wo ein Bissen, ein Stück Brot in bittere Kräuter getaucht wird und weitergegeben wird. Und da gibt er ihm das.
Er darf, also er, er, er darf darf nicht den Wein praktisch.
Er ist nicht am Wein beteiligt, genau. Aber er ist beteiligt an der Fußwaschung. Das finde ich in der Geschichte so bewegend. Dass Johannes 13, Jesus kommt und die, auch dem Judas die Füße wäscht. Das finde ich so faszinierend. Und dann siehst du in der Geschichte, siehst du zwei Verräter. Du siehst den Judas, der dann tatsächlich geht. Und du siehst den Petrus, dem nachher gesagt wird, Petrus, übrigens, du wirst mich auch verleugnen. So mündet Kapitel 13. Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, heute Nacht noch. Wieder dein besseres Wissen und Bekennen. Was ist der Unterschied zwischen Judas und Petrus, die ich finde nicht, dass der eine schlimmer ist als der andere. Der Unterschied ist, dass Petrus sich seinem Scheitern stellt und Jesus die Chance gibt, auch hineinzutreten und ihm wieder zu begegnen, ihn aufzurichten und Judas nicht. Judas richtet sich selbst nachher.
Ja, vielleicht liegt ja auch daran ein bisschen die Auflösung in der ganzen Sache. Vielleicht wäre es auch Judas möglich gewesen, obwohl er
ja.
ihn ja. hätte, eigentlich wieder zurückzugehen.
Ja.
Und dann Jesus sagt, ja, sorry, du warst halt derjenige, der es halt sein musste,
ja.
aber ich bin froh, dass du wieder zurückkommst.
Ja, weil, also ich möchte es gern so glauben, dass auch Judas eine Chance gehabt hätte, zur Buße. Ja, er hat sich dagegen entschieden. Und das ist das Dramatische, wenn Leute sich selbst diese Möglichkeit zur Buße nehmen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der Judas von Jesus, von Gott her vorherbestimmt war, ihn zu verleugnen. Gott ist souverän. Das heißt, er lässt es zu. Er hätte es verhindern können. Er hat es offenbar zugelassen. Aber ob er gesagt hat, Judas, du hast keine andere Wahl, du machst es, das war eher der Teufel. Jesus hat dem Teufel Raum gegeben, vom Judas Beschlag zu nehmen. Und das finde ich einfach auch ein Rätsel, auch in unserem Umgang mit Menschen. Es ist für mich ein Rätsel, warum es manche gibt, die so unfassbar offen sind und empfänglich sind für die Gnade und für die Vergebung Jesu und andere, die es eigentlich genauso verstehen müssten, die so viel gesehen haben, erlebt haben, sich dem aber versperren. Es ist für mich ein Rätsel.
Ich denke halt, da liegt die Ernsthaftigkeit auch drin. Das heißt, es ist bitter ernst.
Mhm. Ja, genau.
Entscheidest.
Also, genau.
Und ich denke auch absolut auch bei dir, dass er hätte auch sagen können, es tut mir leid, ich habe jetzt was Dummes ja. gemacht, ich habe dich verraten und das war völliger Quatsch oder so.
Genau.
Ich will ja das Geld gar nicht und so. Mhm. Da schmeißt das ja auch in den Tempel rein.
Ja.
Ich will ja das Geld gar nicht erkennen, erscheinen. Und er bringt sich ja auch um. Gell?
Also ja, er richtet sich selbst, er überliefert sich nicht dem Gericht Gottes, das ja eigentlich am Kreuz geschehen war, an Jesus. Das ist ja Evangelium, dass ich das Gericht, das mir eigentlich zusteht, nicht bekomme, weil ich sehe, Jesus hat das Gericht getragen. Und Judas ist an dem Punkt nicht angelangt. Er nimmt das Gericht selbst auf sich und scheitert eigentlich da an sich selbst. Ja.
Er ist ja die ganze Zeit mitgegangen.
Ja.
Er hat ja alles gesehen, was Jesus getan hat.
Ja.
Und er hat trotzdem, ich glaube, Geld veruntreut.
Ja.
Und er hat da eine Lücke gelassen, vielleicht
ja.
für eine dunkle Macht, die ein kleines bisschen Fuß in der Tür hatte.
Ja.
Und das hat vielleicht der Satan genutzt und gesagt, komm, die Tür mach mal ein bisschen mehr auf.
Ja.
Und das Geld, das war ja vielleicht sein Problem. Das Geld hat er ja gekriegt, das hat er erst mal in der Hand gehabt.
Mhm.
Das war vielleicht schön für ihn.
Ja.
Und nachher hat er es weggeschmissen, hat er gemerkt, das ist doch nicht das Schlimmste.
Ein spannender und wichtiger Hinweis. Mhm. Weil es ist ja interessant, dass die Bibel unglaublich viel über das Geld redet und dem Geld den Titel gibt. Jesus gibt dem Geld ja den Titel Mammon. Und das spielt eine große Rolle auch in unserer geistlichen Entwicklung. Wir sollten da sehr wach sein, was Geld mit uns macht. Es ist ganz, ganz interessant, dass Geld auch Einfluss hat auf unser geistliches Leben. Deshalb, unser Umgang mit Geld ist nicht einfach ein Nebenschauplatz des Glaubens. Das ist ein ganz wichtiger Hauptschauplatz. Da zeigt sich mein Herz. Und da braucht es auch viel Weisheit. Auch im Christlichen wird viel korrumpiert, auch durch falschen Umgang mit Geld. Von daher ist das eine leise, zarte Warnung. Auch da, vielen Dank. Aber interessant ist ja, dass wir heute jetzt hier schon im Nachgespräch bei Kapitel 13 sind. Wir sind gut johannäisch unterwegs, weil das macht Johannes ja immer wieder. Diese Vorwegnahmen, das ist, Johannes wird sich freuen. Er sagt, ihr habt was verstanden. Ihr habt was verstanden.